Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich denke, Sie alle kennen diese Erzählung von Hans Christian Anders, des Kaisers neue Kleider. Es handelt davon, dass dort ein Kaiser gewesen ist, der besonders viel Spaß an Hosen und Mäntel und Kleidung eben hatte. Und dann kommen eines Tages zwei Betrüger und die erzählen ihm, sie hätten ganz neue Stoffe, etwas ganz Wunderbares, die seien extrem teuer und sie seien auch nur von denen zu sehen, so heißt es dort, die ihres Amtes würdig seien und nicht dumm seien. Und die haben gar nichts, sie betrügen ihn. Die haben unsichtbare Maschinen, die machen unsichtbare Stoffe. Und weil keiner sich die Blöße geben will, nicht der Kaiser, nicht seine Angestellten, sagen alle, was für wunderbare Kleider. Und schließlich haben sie alle Kleider ferngefertigt, vermeintlich. Der Kaiser hat ihnen viel Geld gegeben und dann macht er eine große Parade. Er ist splitternackt, läuft durch so eine Stadt, Sie kennen die Erzählung, und alle jubeln und sagen, was für tolle Kleider, weil man muss ja des Amtes würdig sein und nicht dumm sein, um es zu erkennen. Und da guckt man auf nichts und sagt auch in dieser Geschichte, wie wunderbar. Bis schließlich ein kleines Kind sagt, der Kaiser ist ja nackt. Und dann wird es allen gewahr, dass er tatsächlich nichts anhat und dass alle nur aufs Nichts geguckt haben. Es fällt ihnen demaskierend von den Augen. An diese Erzählung musste ich denken, als ich in der letzten Woche am Dienstag, da war ich auf der Suche nach dem Predigtext, den Losungsvers für Dienstag gelesen habe. Am Dienstag war Losungsvers, Psalm 119, Vers 37, da heißt es, halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Halte meine Augen ab, nach Nichtigem zu schauen. Und ich habe erst so gedacht, ja, eigentlich gucken doch Menschen nicht aufs Nichts. So dumm kann doch keiner sein. So dumm wie in dem Märchen, dieser Erzählung von Hans Christian Anders, sind die Menschen nicht. Aber wenn es die Bibel sagt, dann sollten wir dem nachgehen. Und dann habe ich mich damit tiefer beschäftigt und gedacht, das ist so wichtig, euch nochmal zu sagen, dass ihr euch nicht am Nichtigen orientiert, dass ich das zum Predigtext heute rausgesucht habe. Wir wollen hören Psalm 119, die Verse 36 bis 37. Dort heißt es, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Amen. Wir wollen beten. Liebe Herr und Heiland, wir wollen dir ganz herzlich Dank sagen für dieses fantastische Wort aus dem Psalm 119. Danke für alles, was dort an Wahrheit und Tiefe drinsteckt, aber auch an Warnung und Ernsthaftigkeit. Und wir wollen jetzt die Predigt hören über diese beiden Verse und wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu Wort kommst in dieser Predigt, dass wir deine Stimme, die Stimme der Wahrheit vernehmen. Dazu brauchen wir deinen Segen für diese Predigt und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich am Dienstag dieses Losungswort gelesen habe, bin ich an dem Wort Nichtigem hängen geblieben. Ich habe manchmal so Spaß auch an Philologie, also an dem Schauen auf Sprache. Und dieses Wort nichtig ist ein ganz spannendes, tolles Wort. Und wir wollen heute die Predigt von diesem Wort her verstehen. Ich möchte ihn von diesem Wort, im Hebräischen heißt es Scha'af, auslegen, was nichtig ist, dass wir uns nicht am Nichtigen orientieren. Ich habe die Predigt überschrieben, Vorsicht, nicht am Nichtigen orientieren. Ich möchte erstens sprechen über die nichtige Eitelkeit, zweitens über die nichtige unnütze Lehre und drittens über das nichtige Geld. Das erste, die nichtige Eitelkeit. Dieses Wort nichtig, Scha'af im Hebräischen, kann man auch anders übersetzen mit Eitelkeit, nicht mit Nichtigem, also die Übersetzung, die Sie hier haben, das ist die Schlachterübersetzung, die ich Ihnen abgedruckt habe, aber zum Beispiel die Mengeübersetzung, eine ganz hervorragende Bibelübersetzung, schon etwas älter, leider in Vergessenheit geraten, textgenauer wie kaum eine andere halt, Menge übersetzt, wende meine Augen ab, dass ich nicht nach Eitelem schaue. Also übersetzt dieses Wort, wie es in der Schlachter heißt, Nichtige, mit Eitelkeit oder die King James, die im angloamerikanischen Bereich verbreitete Bibel, da steht es, turn away my eyes from beholding vanity, also Eitelkeit. Die nichtige Eitelkeit, davor soll Gott uns die Augen verschließen. Darauf sollen wir nicht gucken, daran sollen wir uns nicht orientieren. Wir sollen nicht aufs Eitle schauen. Und diese Eitelkeit, das Nichtige, das geht bei vielen von uns schon morgens los im Badezimmer. Da ist ganz viel an Eitelkeit, also nichts gegen ein gepflegtes Aussehen. Aber es kann auch für mich zum Lebensinhalt werden. Und das nicht nur für die 17-jährigen Mädchen, da gibt es auch 77-jährige Herren halt nicht, die sich die letzten drei Haare sonst drüber drehen, weil wer weiß, was sonst nicht stimmen würde im Aussehen. Diese Eitelkeiten, wo wir denken, das ist so wichtig, unser Körper, unser Aussehen, halte meine Augen davon ab, nach Eitelem zu sehen. Aber das geht weiter. Am Dienstag war das Losungsvers. Ach, hätten die mal bloß in Berlin bei den Koalitionsverhandlungen die Losungen gelesen und sich auch daran gehandelt. Halte meine Augen davon ab, nach Eitlem zu sehen. Das war ein Schauspiel in der letzten Woche der Eitelkeiten. Vanity Fair, Jahrmarkt der Eitelkeiten war das. Und dann wollten sie auf einmal doch alle und ihre Posten. Und dann war man Außenminister und kriegte nicht das, was man hatte. Und bäh, dann gehe ich nicht mehr zu den Verpflichtungen, die ich hin. Ich erfülle nicht meinen Dienst. Ich bin jetzt beleidigt, ziehe mich zurück in mein Häuschen halt und spreche mit meiner kleinen Tochter. Und der andere, der vorher geschrien hat, mache ich alles nicht und hin und her. Wahnsinn! Wahnsinn, was da an Eitelkeiten, an menschlichen Eitelkeiten gelaufen ist. Gar keine Frage. Und zwar jeder Einzelne, der da gewesen ist. Wir wollen uns jetzt nicht über die Politiker erheben, wir sollen für sie beten. Und wenn wir an der Stelle gewesen wären, wir hätten vielleicht ganz ähnlich gehandelt. Aber wirklich, ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, der uns da vorgeführt worden ist. Und das ist nicht nur in der Politik so. Ich bin in vielen Vereinen gewesen, glauben Sie mir, so mancher Vereinsvorstandsposten so wenig, der zu bedeuten hat. Aber wenn es einen Schlüssel gibt und irgendwas zum Unterschreiben, oh, da sind viele aber eingebildet. Und auch in der Gemeinde ist das so. Da sind auch ganz viele Eitelkeiten, die immer wieder bedient werden. Und ganz viel Streit in der Gemeinde entsteht daraus, in der Gemeinde Jesu Christi, weil die Eitelkeit des ein oder anderen verletzt worden ist. Es ist so einfach, nach Berlin zu zeigen und da zu erkennen, wie machen es denn die Mächtigen dieser Republik, aber selber in sich zu schlagen und sagen, wo bist denn du wieder mit deiner Eitelkeit, dem lebendigen Gott in deiner Gemeinde im Wege, das ist häufig sehr, sehr schwierig. Alle Eitelkeit dieser Welt vergeht. Alle. Ich erzähle immer wieder gerne diese Geschichte, was früher war, wenn die römischen Feldherren vom Senat einen Triumphzug genehmigt bekamen. Das war ein bisschen schwierige Sache für die Senatoren halt, wenn so ein römischer Feldherr irgendwo auswärts eine riesige Schlacht gewonnen hatte, dann wollte das Volk den hochleben lassen. Die wussten aber, das ist nicht ganz einfach. Erstens neigen die dann schnell dazu, sich zu Diktatoren zu erheben halt. Und da hatte man ein gutes Instrument gefunden im alten Rom, wenn der Triumphzug genehmigt wurde. Man konnte dann so auf dem Wagen durch das Rom fahren halt und Zehntausende jubelten einem zu, was man für ein großer Held war. Dann war es verpflichtend, dass hinter dem Feldherrn, der da gefeiert wurde, ein Sklave stand, der permanent Wolle auf einem Stab anzündete und die über den Feldherrn drüber blies und die ganze Zeit ihm zurief, Sic gloria transit mundi, so vergeht der Ruhm, die Eitelkeit, die Herrlichkeit dieser Welt. So vergeht der Ruhm dieser Welt. Und das müssen wir uns immer vor Augen herstellen. Wenn wir glauben, wir haben das ganz große Programm, wir haben das große Sozialprestige, wir haben den ganz großen Status und haben darum gekämpft und alles. Wie der König Salomo eben im Buch des Predigers gesagt hat, es ist alles nur eitel, es ist alles nur ein Haschen nach Wind. Es bleibt nicht, es ist ganz schnell davon. Deine Macht, dein Einfluss, es bleibt alles nicht. Und das sind Täuschungen. Das sind Täuschungen, wenn wir denken, damit könnten wir unser Leben erhalten. Damit können wir vor Gott nicht bestehen. Wenn wir an all diesen eitlen Dingen festhalten unseres Lebens, an unserer Macht, an unserem guten Aussehen, an unserem sozialen Prestige, an unserem äußeren Status, können wir vor Gott nicht bestehen. Deshalb warnt die Bibel immer wieder, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Galater 5, 26, Philipper 2, Vers 3, tut nichts um eitler Ehren willen, nichts um Eitelkeit willen tun. Aber da lassen wir uns immer wieder vom Widersacher verführen. Wir müssen, um vor Gott zu bestehen, Eitelkeit ablehnen. Es gibt ein für mich sehr beeindruckendes Beerdigungszeremoniell der österreichischen Kaiser. Die österreichische Monarchie war nun nicht dafür bekannt, dass die jetzt mit Eitelkeiten irgendwie da gegeizt hätten, sondern ganz im Gegenteil, die haben es ja so richtig ausgelebt. Der Wiener Hof, das war ja nun der Kaiserhof, das war ja die Monarchie. Und wenn die aber gestorben waren, dann mussten sie, wenn sie beerdigt werden wollten, obwohl sie das selber nicht mehr hatten, aber wer dann beerdigt werden wollte in der Kapuzinergruft in Wien, durch ein Prozedere hindurch. Da mussten die dann, wenn sie da erst die Trauermesse hatten, zu dieser Kapuzinergruft hingebracht werden. Da passiert etwas ganz Interessantes. Da muss dann angeklopft werden. Das ist das sogenannte Klopfzeremoniell. Und dann fragt von innen ein ganz einfacher Kapuzinermönch, wer begehrt Einlass? Und Sie können das mal bei YouTube nachgucken, ob das nun Otto von Habsburg ist oder die letzte Kaiserin, Kaiserin Zita. Also die Kaiserin Zita da beerdigt werden soll, also liegt schon im Sarg, da klopft einer an, ganz so Platz vor mit 10.000 Leuten halt, nicht? Und dann sagt derjenige, der eben vor dem Sarg steht, wer klopft an als erstes? Die Kaiserin von Österreich, die gekrönte Königin von Ungarn, die Königin von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Königin von Jerusalem, Erzherzogin von Österreich, Großherzogin der Toskana, Herzogin von Lothringen, Krakau, Salzburg, Großfürstin von Siebenbürgen, Markgräfin der Oberen und Niederlausitz, Gräfin von Hohenems, Feldkirch, Bregenz und Sonnenberg, Herrin von Triest, von Cataro und der Windischen Mark, Infantin von Spanien, Prinzessin von Portugal und Parma. Und das geht noch weiter. Also ein irre langer Titel, der da aufgesagt wird. Alle Eitelkeit der Welt. Und dann sagt der Mönch, als er fertig ist, kenne ich nicht. Bleibt die Tür zu, kenne ich nicht. Dann klopft er ein zweites Mal. Da fragt er wieder, wer klopft an? Dann ist es kurz, Zita, Ihre Majestät und Kaiserin. Sagt der Mönch wieder, kenne ich nicht. Und dann wird ein drittes Mal geklopft und dann sagt derjenige, der draußen steht, er fragt wieder, wer klopft an, wer begehrt Einlass? Zita, ein sterblicher, sündiger Mensch. Und dann sagt der Mönch, so komm herein. Also ich finde das ein ganz tiefes Bild, ganz tolles Zeremoniell zu sagen, wir müssen alle Eitelkeiten ablegen. Egal wie hoch und wie wichtig sind, was sind das für Titel, Kaiser und König und sonst was, muss alles abgelegt werden. Das muss uns ständig bewusst sein. Wir sind nur sterbliche, sündige Menschen. Sterbliche, sündige Menschen. So hübsch, so stark, wie mächtig wir auch sind, so sind wir nun. Und wenn wir am Mittwoch in die Passionszeit gehen, dann ist das vielleicht einmal eine Gelegenheit, etwas abzulegen in dieser Passionszeit. Nämlich die ein oder andere Eitelkeit deines Lebens. Und dir nochmal ganz genau bewusst zu machen, du bist nur ein sterblicher und sündiger Mensch. Weil wenn uns das bewusst ist, dann wissen wir, warum wir Golgatha brauchen. Dann bereiten wir uns wirklich auf das Kreuzesgeschehen vor. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und so möchte ich dich warnen im Namen Jesu Christi vor deiner nichtigen Eitelkeit. Möge Gott dich davon abhalten, auf deine nichtige Eitelkeit zu schauen. Mögest du immer wieder auf ihn, auf Jesus schauen. Das war das Erste, die nichtige Eitelkeit. Ein Zweites, die nichtige, unnütze Lehre. Das Nichtige, so wie das hier heißt in der Schlacht, da kann man auch anders übersetzen, dieses hebräische Wort, nämlich mit unnützer Lehre. So tut es zum Beispiel Luther. Luther übersetzt, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre. Das ist auch nichtig. Eitelkeit ist nichtig, aber erst recht unnütze Lehre. Und das ist ganz interessant, dass Luther das so übersetzt, weil er weiß, wenn wir uns unnützer Lehre hingeben, dann sind wir ganz schnell vom Weg Jesu Christi weg. Luther hat einmal gesagt, mir ist alles um die Lehre zu tun. Wo die recht ist, da ist alles in Ordnung. Und das ist auch so. Wo die Dogmatik, wo die Lehre stimmt, da ist auch die Ethik in Ordnung. Aber wo die Dogmatik falsch ist, wo die Lehre falsch ist, kommen in den Ausführungen ganz furchtbare Dinge zustande. Als dieses Wort am Dienstag Losungstext war, das wird ja ausgelost, das alttestamentliche Wort wird ausgelost von den Herrenhuttern, aber das neutestamentliche wird dazu gewählt. Da haben sie ein neutestamentliches Wort, wie ich fand, sehr schlau dazu gewählt, aus Hebräer 13. Dort heißt es, lasst euch nicht durch mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest wäre, welches geschieht durch Gnade. Das ist ganz wichtig, dass unser Herz fest wird in der Lehre Jesu Christi und dass wir unsere Augen verschließen von den unnützen Lehren. Denn der Widersacher kommt immer wieder mit unnützen Lehren und will uns wegziehen. Ich erzähle das mal ein bisschen praktischer, das war jetzt ein bisschen theoretisch zum Einstieg. Also unnütze Lehre, nichtige unnütze Lehre. Da komme ich mit einer ganz nichtigen unnützen Lehre, das ist das Fußball. Das ist der Fußball, das Fußballschauen, nicht das Fußballspielen. Das ist eine sportliche Sache, das mag man noch tun. Aber was haben wir für eine unnütze Fußballlehre in diesem Land? Haben Sie sich schon mal damit beschäftigt, dass die ganze Woche über Fußball ist? Freitag, Samstag, Sonntag, erste Liga. Zweite Liga ist am Montag. Dienstag, Mittwoch geht es mit der Champions League weiter. Donnerstags Europa League. Alles durch. Und dann haben Sie Sendungen. Und da wird ja nicht nur das Fußballspiel gezeigt, sondern da gibt es ja nachher und vorher immer Kommentatoren, Analysen. Da wird aus einem, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, ich will den Werder-Fans nicht zu nahe treten, aber da wird aus einem dämlichen Spiel eine Philosophie, ja eine Theologie gemacht. Wir haben früher in diesem Land Kirchen gebaut. Heute bauen wir keine Döme mehr, sondern Stadien. Heute sagst du nicht mehr, ich bin katholisch oder evangelisch, lutherisch oder reformiert. Heute bist du Werder oder bist du Dortmund oder bist du Bayern. Wenn Sie heute in ein Stadion gehen, da gucken Sie nicht mehr Spiel, da ist vorher eine Liturgie, genau wie im Gottesdienst. Und die Menschen richten ihr Leben nicht mehr nach Weihnachten und Ostern aus, sondern wann sind denn welche Spiele? Eine unnütze Lehre. Und da muss man sich selber mal fragen und auch müssen mal gucken, ich will gar nicht über das Geld sprechen, was da weggehauen wird. Das ist natürlich klar, ein Stellenwert für Wahnsinnssummen, weil Leute irgendwie ein bisschen besser oder schlechter Fußball spielen. Aber die Frage ist ja, was die tun, ist das eine. Wie viel Zeit verbringen wir denn mit dieser unnützen Lehre? Ich spreche jetzt mich selber an. Ich bin früher zu Fußballspielen hingefahren, zu Länderspielen hingefahren. Ich habe früher unglaublich viel Fußball geguckt, hat mich interessiert. Ich habe mal auch, so dachte ich, immer eine Menge davon verstanden. Aber was gibt es denn beim Fußballspielen wirklich zu verstehen? Das sind alles nur Plattitüten, das ist unnütze Lehre. Und man vergeudet Lebenszeit. Und dann kommt es irgendwann so, dass wenn dann die Kinder Fußball spielen, die bringt man lieber sonntags morgens zum Spiel, als dass man sonntags morgens in den Gottesdienst geht. Unnütze Lehre, die wegführt. Aber es gibt nicht nur so, ich sag mal, so halbgefährliche unnützen Lehren. Es gibt auch gefährliche unnütze Lehre. Wir haben momentan in Deutschland und in Mitteleuropa eine ganz gefährliche, unnütze, ja lebensgefährliche Lehre. Das ist der Gender Mainstream. Gender Mainstream, das ist vielen gar nicht bewusst, ist eine Lehre, eine Philosophie, die besagt, wir müssen alles gleich machen. Es gibt nicht Mann und Frau, es gibt nicht Junge und Mädchen. Geschlechterrollen, die sind nur sozial anerzogen, aber die sind nicht biologisch gegeben. Und um in eine Gleichheit in dieser Gesellschaft zu kommen, alles gleich zu machen, müssen wir das aufheben. Und in allen Bereichen des Lebens, ohne dass das irgendwann mal offiziell wirklich dokumentiert worden sei, werden in Plänen in der Schule, in Kindergärten, an Universitäten immer diese Gender-Ideologien reingedrückt. Wir haben hier ein sehr gutes Buch gehabt. Ich weiß nicht, ob es auch am Büchertisch ist. Da wird kurz erklärt, was Gender Mainstream ist. Das ist eine teuflische, widerbiblische Lehre. Nicht nur unnütz, sondern gefährlich. Gott hat klar gesagt, er hat die Menschen geschaffen als Mann und Frau. Punkt. Dazwischen gibt es nichts. Aber die Kirche hat sich mittlerweile zum Protagonisten dieser Lehre aufgeführt. Wir müssen in dieser Kirche, auch in der BEK, kämpfen. Uns wurde unterstellt, in offiziellen Verlautbarungen der BEK, wir, die wir gegen Gender seien, wir seien antichristlich. Wir gehörten dem Antichristen an. Da haben wir natürlich wirklich auch protestiert. Aber wir kriegen immer mehr Druck gemacht. Die Kirche zahlt einen Haufen Geld für Gender-Institute, für Gender-Beauftragte. Und das muss überall reingedrückt werden. Klar gegen die Lehre der Bibel. Und da gehen immer wieder auch Leute hin, auch gläubige Pastoren, Kollegen, die sagen, ja, und so ein bisschen, da können wir doch nicht, so ein bisschen müssen wir doch mitmachen, wir können doch nicht gegen alles sein, wir können doch nicht wie du immer gegen alles schreien. Ich kann nur sagen, bitte Herr, verschließe uns die Augen davon, dass wir nach diesem Nichtigen gucken, nach dieser unnützen Lehre. Eine andere unnütze Lehre, der Buddhismus. Ich weiß nicht, ob schon mal bei Ihnen im Bekanntenkreis Ihnen einer erzählt hat, so nach dem Motto, ja, du bist ja Christ, aber ich interessiere mich jetzt für die fernöstlichen Religionen. Ich beschäftige mich jetzt mit dem Buddhismus. Bitte glauben Sie mir, das ist nicht nur eine unnütze, sondern eine brandgefährliche Lehre. mit all den Dingen, die mit dabei sind, vor allen Dingen das Dämonische. Ich habe oben in meinem Seelsorgezimmer, in meinem Fahrbüro, Gespräche mit Menschen gehabt, die tief im Buddhismus drin gewesen sind. Mit all den Besessenheiten, die sich daraus gezogen haben. Etwas ganz Gefährliches. Ich hatte einen Mann da, der gestorben ist. Einen promovierten Psychologen, also keinen dummen Menschen, der genau das gemacht hat, nach Korea gefahren ist und nach Indien gefahren ist, Nepal, den ganzen Krempel sich angeguckt und hat immer wieder zu mir gesagt, der wusste um Jesus, der wusste um die Wahrheiten, der kam aber aus den Bindungen nicht mehr raus, der hat sich schließlich das Leben genommen. Und er hat mich gebeten, die Menschen zu warnen vor dem, was da ist, nicht drauf einlassen. Das ist nichts, Buddha ist nicht der lächelnde Mensch, der da so sitzt und kann doch nichts bei passieren. Es ist eine unnütze, brandgefährliche Lehre. Bitte lasst euch warnen und macht da sofort die Augen zu. Lasst euch von Gott vor solchen Dingen die Augen verschließen. Auf diese Dinge nicht eingehen. Sauber bleiben. Sauber bleiben bei Jesus Christus. So heißt es hier. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Bitte, wenn ihr Sinn des Lebens sucht, nicht in fernöstlichen Religionen. Nirgendwo anders als allein bei Jesus Christus in der Schrift. Und glaubt mir, ihr werdet sie finden. Jona 2, Vers 9 heißt es, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Und das kann passieren, dass wenn man sich als Christ verführen lässt von fremden Göttern, dass man aus der Gnade herausfällt. Deshalb bleibt dabei bei der Lehre der Bibel und verschließt eure Augen vor den nichtsnutzigen, unnützigen Lehren, die immer wieder angeboten werden in dieser Welt. Ich weiß, dass es in dieser Welt ganz modern ist. Wir nennen dieses Zeitalter ja auch die Postmoderne oder die Postpostmoderne. Und da ist, wie gesagt, vermeintlich alles gleichgültig. Es gibt keine Wahrheit. So, das ist der einzige Wahrheitssatz der Postmoderne. Jeder kann nach seiner Fasson und Seligkeit glücklich werden. Aber das stimmt nicht. Es gibt nur eine Wahrheit. Diese Wahrheit ist Jesus Christus. Und bitte bleibt bei dieser Wahrheit, damit ihr euch leiten lasst, damit ihr ein gesegnetes Leben habt. Und da vielleicht auch nochmal ein praktischer Tipp, wenn ihr jetzt in die Passionszeit geht. Besorgt euch mal ein Buch aus der Wuppertaler Studienbibelreihe. Den Römerbrief, das Johannesevangelium, irgendetwas. Und studiert das mal durch, dass ihr tiefer in die Lehre reinkommt. Da habt ihr nützliche Lehre. Aber wendet euch nicht den unnützen Lehren dieser Welt zu. Und ein drittes, wie man Nichtigkeit übersetzen kann. Nicht nur mit Eitelkeit, nicht nur mit unnützer Lehre, sondern auch mit dem Geld. Das können wir jetzt nicht vom Wort, von der Wortbedeutung dieses hebräischen Wortes direkt eruieren, aber eben aus dem Kontext. Da heißt es ja, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Im Hebräischen, in den Psalmen gibt es eine Versstruktur, man nennt das den Parallelismus Membrorum. Und da ist es so, dass eben durch diese Bezogenheit der einzelnen Glieder dort in diesem Psalmteil, man weiß, dass diese Dinge auch inhaltlich miteinander verknüpft sind. Und wenn hier der Psalmist sagt, dass er bewahrt werden will vor Habgier und dann eben auch die Augen verschlossen werden sollen, dann wissen wir, dass es eben auch um den Mammon geht, um das Nichtige, um das Geld. Das vor allen Dingen deshalb, wenn man die Bibel ein bisschen besser kennt. Das ist nichtig. Geld ist nichtig. Jeremia 10, lesen Sie es mal nach, da heißt es, Holz zu dienen ist nichtiger Gottesdienst. Holz zu dienen ist nichtiger Gottesdienst. Da ist natürlich damals, vor 200.000 Jahren, den Menschen vor Augen gewesen, irgendwelche Statuen, Holzstatuen der Astarte, der Bale, die geschnitzt worden sind. Die sind angebetet worden, das ist nichtiger Gottesdienst. Wenn Sie einen 50-Euro-Schein nehmen, dann ist das auch Holz. Papier ist ja aus Holz gemacht. Und das ist auch nichtiger Gottesdienst. Jeremia 10 heißt es dann, die aus Gold und Silber gemachten Götter, die das tun, das sind Narren und Toren. Wir machen keine Götter mehr aus Gold und Silber. Wir beten Gold und Silber und das Geld an. Europa, Deutschland, liebe Gemeinde, ist nur dem Namen nach christlich. Die Mehrheit, die große Mehrheit in Deutschland und in Europa betet in Wirklichkeit den Mammon an. Geld über alles. Und in allen Lebensbereichen, wo wir drin sind, spielt Geld eine Rolle. Nochmal, Geld ist an und für sich nichts Schlechtes, so wie das Material Gold, Silber oder Holz nichts Schlechtes ist. Aber wenn wir in dieses Holz, in dieses Gold und Silber, wenn wir in dieses Geld Dinge hineinprojizieren, die unserem Leben Halt, Sinn und Vernunft geben, dann ist es etwas ganz Furchtbares. Die Bibel ist da eindeutig. Ich weiß ganz genau, dass ich mir mit der Predigt jetzt nicht wieder nur Freunde mache auch und dass auch viele von Ihnen sagen, müsst ihr schon wieder über die Kohle predigen. Ah, das tut so weh. Wissen Sie, warum ich darüber predige? Weil ich auch da ein Problem mit habe. Ich habe kein Problem. Mir muss keiner mit dem Buddhismus kommen, mit so einer unnützen Lehre. Da mache ich sofort die Schranken zu. Gar kein Problem. Mit Eitelkeit, okay, da will ich zugeben, da muss ich auch dran arbeiten. Aber ich persönlich, ich bezeuge das, habe mit Geld Probleme. Da kann mich der Widersacher immer wieder packen. Ich weiß so richtig, was in der Schrift steht und wie Jesus warnt. Und doch lasse ich mich immer wieder verführen. Und deshalb ist das so wichtig, dass ich immer wieder selber auch bete. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, dass sie nicht nach dem Nichtigen gucken, nicht nach dem nichtigen Geld. Die Bibel ist da knallhart. Jesus zu Beginn der Feldrede, weh euch Reichen. Und wie verurteilt er den Reichtum halt bei dem reichen Kornbauer? Er sagt klar und deutlich, das ist ein Narr, wer so denkt. Es ist leichter, so sagt er, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Himmelreich Gottes kommt. Nochmal, da geht es nicht darum, wenn du viel Geld hast, sondern wie du das Geld ansiehst. Du kannst ein Reicher sein und kannst nur 1.000 Euro am Konto haben. Und du kannst kein Reicher sein, hast eine Million am Konto. Es kommt darauf an, wie du das Geld ansiehst. Aber wenn du in dem Reichtum irgendetwas siehst, im Geld, in deinen Aktien, was dein Leben erhält, was ihm Kraft gibt, wenn du darauf baust, dann kannst du nur bitten, Herr, bewahre mich da vor Habsucht. Schließe meine Augen vor dem nichtigen Geld. Die Nachfolge Jesu hat immer was mit dem Loslassen von Geld zu tun. Immer. Ob das bei den Jüngern gewesen ist, die er ausgesandt hat, ohne Beutel, er geht ohne etwas raus. Ob das für seine eigene Sendung war, der kommt in diese Welt. Der König dieser Welt hätte ja kommen können in aller Pracht und Herrlichkeit. Der lässt sich in so ein Dreckskrippe in Bethlehem legen, in der totalen Armut. In der ersten Gemeinde, die waren mittellos, die haben Leute alles weggegeben, halt nicht Gütergemeinschaft gelebt. Da ist immer wieder gewarnt worden, halt immer wieder vor dem Streben nach Geld. 1. Timotheus 6, Geldgier wird als Wurzel allen Übels bezeichnet. Jakobus 5, der Reiche wird verurteilt, immer und immer wieder vor Habgier gewarnt. Es ist eine falsche Lehre, aber damit lockt diese Welt in allen Bereichen, in unserem Beruf, auch in der Kirche. In der Kirche geht es nur um Kohle. Es geht nur um Geld in Wirklichkeit. Ich bin in 3 Landeskirchen jetzt gewesen, war auf unterschiedlichen Kirchenkreissynoden, ich war auf den Kirchentagen hier, Landessynoden mit als Gast angeguckt. Es ging noch immer um Kohle, aber nie war ein Tagesordnungspunkt Jesus Christus und noch nie ein Tagesordnungspunkt, wie bringen wir das Evangelium zu den Menschen? In keiner Synode. Und es geht immer nur ums Geld. Tanz ums goldene Kalb. Das vollführen wir in dieser Kirche. Und deshalb hat in diesen Strukturen die Landeskirche in weiten Teilen noch keine Zukunft mehr, weil es immer nur ums Geld geht. Geld kommt. Der alte Kemner hat mal gesagt, wo Heiliger Geist ist, da kommt das Geld. Wir müssen saubere Haushaltsführung machen, gar kein Thema. Aber da brauchen wir uns nicht drum zu sorgen und zu grämen. Da müssen wir nicht irgendwas drum machen. Als ich damals meine erste Pfarrstelle bekam, also man wurde ordiniert, dann war man eine Zeit lang Pfarrer im Entsendungsdienst und wenn man eine Pfarrstelle hatte, dann wurde man ins Lebzeitbeamtentum reingeführt. Ich bin Lebzeitbeamter. Und als ich dann meine Urkunde, da musste man ins Kreiskirchenamt gehen, da musste ich hin, da war damals der Superintendent Flender. Und da habe ich mir überlegt, was wird denn jetzt passieren? Da bin ich hingekommen, hatte gedacht, er wird jetzt mit mir beten, wird mir ein Wort mitgeben, wird mir vielleicht nochmal sagen, Sie sind es nicht würdig, Pfarrer zu sein, hätte ich alles akzeptiert. Wunderbar. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Das war das Einzige. Der hat mir das übergeben, meine Berufungsurkunde und damit eben die Verbeamtung, hat gesagt, das ist Ihre Lebensversicherung. Kein Gebet, kein Bibelwort, das ist Ihre Lebensversicherung. Natürlich kriege ich meine Beamtenbesoldung. Und das sieht der an als Lebensversicherung. Das habe ich ihm auch gesagt, dass das nicht meine Lebensversicherung ist. Bitte, das Geld ist es nicht. Und es ist noch immer so gewesen, halt nicht auch in der Kirchengeschichte, dass da, wo Kirche sich dem Geld zugewandt hat, dass es immer schief gegangen ist. Wenn wir sehen, die Entwicklung in der katholischen Kirche bis zur Reformation, das war eine Geldsache, unser Entstehen der protestantischen Kirche. Wir haben ja letztes Jahr 500 Jahre Reformationsjubiläum gefeiert. Was war es? Ein Protest gegen das Finanzgebaren, zu sagen, mit Kohle willst du ewiges Leben erkaufen. Das passt hinein, das zeigt die Herrschaft des Mammons. So tief kann das hinuntergehen. Bitte, also das Geld ist etwas, was uns immer wieder gefangen nimmt. Und nicht nur in Kirche, unser ganzer Staat. Uns geht es ja materiell so gut, wie noch keiner Menschheitsgeschlecht zuvor. Wir sind materiell so gesegnet und trotzdem ist die Gier nach mehr immer stärker. Und das ist etwas wirklich Widergöttliches, wenn man meint, sich in dem Materiellen, in den Segnungen der Schöpfung zu ergötzen, aber den Schöpfer letztlich vergisst. Deshalb Warnung vor dem Geld. Ich zitiere immer wieder den alten Spurgeon an dieser Stelle mit dem Geld, dass er sagt, das Reichwerden ist eine gefährliche Sache. Von allen Versuchungen, denen die Kinder Gottes durch den Teufel ausgesetzt sind, ist sie die schlimmste, weil es eine Versuchung ist, die sie nicht fürchten. Deshalb ist sie umso gefährlicher. Wir fürchten das Reichwerden nicht, aber es ist die schlimmste Versuchung nach Aussage Spurgeons und ich kann das nur unterschreiben, weil ich auch weiß, was es bei mir persönlich in meinem Leben macht. Und bitte prüf du dich da selber, das ist jetzt ganz einfach zu sagen, ja der Latzel, der hat hier wieder heute mal so seinen sozialistischen Touch gehabt, da kann man das ganz schnell abhaken und glauben Sie mir, vom Sozialismus bin ich ganz weit weg, das wissen Sie. Aber gucken Sie, ob das die Stimme des lebendigen Gottes ist. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Ich habe diese Predigt begonnen mit dieser Geschichte von Hans Christian Anders, mit den Mrs. Kaisers neuen Kleidern. Und da war es so, dass ein kleines Kind ruft, der ist ja nackt. Und dann erkennen die anderen auch die Wahrheit und erkennen, der ist tatsächlich nackt. Wir müssen nicht auf irgendwelche kleinen Kinder hören. Nein, wir dürfen hören auf den lebendigen Gott, den Herrn dieser Welt. Und seine Stimme ist die Stimme der Wahrheit. Die Stimme der Wahrheit, und die hat dir heute noch einmal ganz klar und deutlich gesagt, du sollst nicht nach Nichtigem schauen, dich nicht am Nichtigen orientieren. Schau nicht auf die nichtige Eitelkeit. Schau nicht auf die nichtige unnütze Lehre. Schau nicht auf das nichtige Geld. Sondern schau auf Jesus Christus und auf das, was er dir sagt. Noch einmal die beiden Predigtverse. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.